Gleich wird es laut. Was ihr gerade gehört habt, ist die Panzerhaubitze 2000. Eine Waffe, die Deutschland schon im Herbst 2022 an die Ukraine geliefert hat und die jetzt im Osten des Landes im Einsatz ist. Die Ukraine hält immer mehr und immer mächtigere Waffen, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Zuletzt hat Deutschland die Lieferung der Leopard 2 Panzer genehmigt, Kampfpanzern, die jetzt auch im Einsatz sein sollen in der Ukraine. Viele Menschen in Deutschland halten das für richtig, weil die Ukraine sich ja irgendwie gegen die russische Aggression verteidigen muss. Andere befürchten eine Eskalation des Krieges.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
In der heutigen Folge beschäftigen wir uns damit, welche konkreten Auswirkungen die bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine hatten und welche Auswirkungen künftige Waffenlieferungen haben könnten. Ich habe dazu mit Leuten gesprochen, die für die ukrainische Armee arbeiten, aber auch mit Gustav Gressel, einem österreichischen Militärexperten. Mein Name ist Jan Jesten, für die, die zum ersten Mal zuhören. Ich bin Politikchef der Neuen Ruhr, Neuen Rhein-Zeitung und berichte für die Funke Mediengruppe seit Kriegsbeginn über die Ukraine. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Auch andere Länder neben Deutschland wollen Kampfpanzer in die Ukraine schicken. Insgesamt reden wir über mindestens 90 westliche Kampfpanzer, darunter neben den Leopard auch US-amerikanische Abrams und britische Challenger. Sergei Cherevati ist Sprecher des Heereskommandos Ost der ukrainischen Streitkräfte. Das ist ein Mann, den ich am Telefon erwischt habe, den ich selber nicht persönlich getroffen habe, aber der uns eine Einschätzung gegeben hat am Telefon, was von den Leopard-Panzern zu halten ist. Und dieses Heereskommando Ost kämpft übrigens, der Name sagt es oder liegt es nahe, im Osten der Ukraine, in der Region Donbass, da sind die eben aktiv.
Um unser Land effektiver zu befreien, brauchen wir leistungsfähige Geräte. Der deutsche Leopard 2 Panzer ist definitiv einer der besten Panzer der Welt, der uns das wirksam bei Verteidigungsoperationen ermöglichen wird. Er ist viel besser als die russische Ausrüstung, die nach sowjetischen Vorbildern gebaut ist. Auch bei Gegenoffensiven wird der Leopard unsere Fähigkeiten erheblich steigern und uns erlauben, Ukrainer schneller vor Mord und Vergewaltigung zu retten.
Cherevatis Antwort hat mich nicht sonderlich überrascht, denn die Ukrainer drängen ja schon seit Monaten auf die Lieferung dieser Waffen. Natürlich ist so ein Sprecher, ein Pressesprecher in der Stabsstelle das eine. Das andere sind die Leute, die als Praktiker sozusagen an der Front kämpfen. Und da habe ich noch die Gelegenheit gehabt, mit einem Menschen zu sprechen, der eine Panzerbrigade führt. Das ist ein Mensch namens Arnaud. Also sein Funkname ist Arnaud, das ist natürlich nicht sein richtiger Name. Und er hat uns Folgendes gesagt.
Wir brauchen die Leopard-Panzer unbedingt, denn sie gehören zu den besten Panzern der Welt. Und zusammen mit den besten Kämpfern der ukrainischen Streitkräfte werden sie eine Macht sein, die den Feind in Stücke reißen wird.
Eine Streitmacht, die den Feind zerfetzen wird, muss man sacken lassen. Aber dieser Kommandeur spricht immer offen aus, worum es geht. Die Lieferung von Waffen, die Menschen töten. Nicht nur der Leopard 2 Panzer ist eine tödliche Waffe. Eine andere dieser Waffen ist die Panzerhaubitze 2000, die von Deutschland im vergangenen Herbst geliefert wurde. Seitdem haben wir immer wieder versucht, die im Einsatz zu sehen, um einfach zu schauen, wie funktioniert dieses deutsche Material im Einsatz. Also das eine ist ja in der Theorie die Geschichte, man weiß, wie eine Waffe funktioniert. Das andere ist die tatsächliche Kriegserfahrung, die Gefechtsfelderfahrung und das ist manchmal möglicherweise etwas anders, als sich das in der Theorie darstellt oder im Manöver, also eben nicht unter Kriegsbedingungen. Und deswegen wollten wir uns die anschauen. Also wir sind immer wieder vertröstet worden, haben zig Anfragen gestellt, aber am Ende hat es dann doch geklappt und bei unserer jüngsten Reise im Januar hatten wir Erfolg. Wir erhielten eine Genehmigung, in der Nähe der Front im Osten eine dieser Waffen zu sehen. Das war eine ganz spannende Tour. Wir sind dann irgendwann informiert worden, dass wir jetzt also die Möglichkeit hätten, uns diese Waffe im Einsatz anzuschauen und haben uns dann mehr oder weniger konspirativ verabredet mit einem jungen Mann. Später stellt sich heraus, dieser junge Mann heißt Ramon und ist Kommandeur einer Artilleriebatterie, das heißt also einer Gruppe von insgesamt 4 dieser Haubitzen. Und mit dem haben wir uns dann irgendwo in der Pampa, genauen Ort darf man nicht nennen aus Sicherheitsgründen, bei Donetsk, also im Osten der Ukraine, getroffen. Sind mit ihm dann noch eine Stunde durch die Gegend gefahren, mit seinem Fahrer und ihm, dann über einen Acker, der zum Glück gefroren war, die letzten Meter gefahren. Dann sind wir zu dieser Stellung der Haubitze gekommen. Das Erste, was wir da gesehen haben, war übrigens eine Flugabwehrkanone, die auch aussah wie ein Panzer aus alter sowjetischer Bauart. Und die ist eben da, um diese Panzerhaubitze zu schützen vor feindlichem Beschuss. Man sah auch überall Spotter, also Soldaten, die da in der Peripherie positioniert waren und geguckt haben, ob sich da möglicherweise jemand anschleicht, irgendwelche russischen Aufklärungstrupps oder Sabotagetrupps oder was auch immer. Also das Ding war ganz geschützt. Ja, diese Panzerhaubitze 2000 sieht eben aus wie ein Panzer. Auf den ersten Blick, also ein Laie würde sagen, ja klar, das ist halt ein Panzer, Kettenfahrzeug, schwer gepanzert, ein Turm mit einer großen Kanone drauf. Aber es ist eben tatsächlich eine Haubitze, also ein Gefährt, was über eine lange Distanz kämpft. Ganz genau kann uns das auch der Gustav Gressel erklären. Er ist ein Militärexperte aus Österreich. Für diejenigen, die zum ersten Mal hereinhören in unseren Podcast, den hatten wir schon zweimal in vorherigen Folgen dabei. Und der erklärt eigentlich immer ganz anschaulich, wie das Kriegsgeschehen einzuordnen ist. Auch ihn habe ich am Telefon erreicht.
Also die Panzerhaubitze schießt im indirekten Richten. Das heißt, sie sieht das Ziel nicht, sondern das Rohr richtet sich in die Höhe und die Granate wird sozusagen wie bei einem Katapult einfach über weite Distanzen geschleudert und trifft in weiter Distanz ins Ziel. Dort wird sozusagen der Einschlag beobachtet. Das wird mathematisch errechnet, wo das einschlagt. So bekommt sie ihre Feuerkorrektur, ob sie zu kurz oder zu lang schießt etc. Und dann wird das Feuer korrigiert. Der Leopard 2 ist viel schwerer gepanzert und ein bisschen in der Silhouette niedriger, weil der fährt im Gefecht direkt auf und bekämpft Ziele im direkten Richten. Das heißt, er sieht mit seiner Optik genau das Ziel, das er anvisiert und unterstützt Infanterie oder bekämpft andere Ziele auf dem Gefechtsfeld, die er selber sieht, die natürlich auch ihn auch sehen. Deshalb ist er eben schwerer gepanzert als eine Haubitze. Die Haubitze kriegt höchstens indirektes Feuer zurück, also ist gegen Splitter geschützt. Der Panzer ist darauf gelegt, auf dem Gefechtsfeld länger zu dauern, weil der stellt sich prominent auf und fängt zu schießen an. Das erzeugt natürlich auch Aufmerksamkeit.
Gressel wird uns gleich auch erklären, welche Probleme möglicherweise bei der Lieferung von Kampfpanzern auftreten könnten. Jedenfalls theoretisch. Praktisch haben uns Ramon, das ist der junge Kommandeur der Artilleriebatterie, von dem ich ja schon mal gesprochen habe, also der Mann, der uns da abgeholt hat und zu dieser Panzerhaubitze gefahren hat, und die Besatzung der Panzerhaubitze bei unserem Besuch an der Front erklärt, woran es manchmal hapert.
Minusy polegają to, że є деякі нюанси по арт-частині самого даного озброєння, яке...
Natürlich hat sie auch ihre Nachteile. Es gibt mehrere Feinheiten in der Artilleriekomponente dieser Waffe, die bei intensivem Gebrauch versagen können. Aber im Grunde ist die Maschine ziemlich gut. Sie hat sich sehr, sehr gut bewährt. In fast 3 Monaten haben wir mehr als 2500 Geschosse abgefeuert. Es gab ein paar Probleme mit kleinen Pannen, aber die wurden alle beseitigt und wir haben an den Zielen weitergearbeitet.
Das ist allerdings sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Die Männer, die mit der Maschine arbeiten, also direkt arbeiten, Ramon ist wie gesagt ja der Kommandeur der Batterie und sieht das Ganze eben aus einiger Distanz, wenn das Ding operiert. Aber die Männer, die direkt mit der Maschine gearbeitet haben, die waren also weniger diplomatisch. Der Kommandant und der Mechaniker, das waren zwar ziemlich lässige Gestalten, also Bart, ölverschmierte Tarnfleckklamotten, der Kommandant auch noch in Gummistiefeln. Und die haben uns von diversen Problemen, von Fehlfunktionen und davon, dass sie die Haubitze modifizieren mussten, erzählt. Vor allem haben sie aber gesagt, dass ihnen Ersatzteile fehlen. Also die ukrainischen Artilleristen haben uns, wie gesagt, ganz klar gesagt, ja, eigentlich sei das eine tolle Waffe, aber ein Problem sei eben, dass sie sehr reparaturanfällig sei. Und gerade im Dauereinsatz, und das ist eben nochmal so an der Front, als wir die besucht haben, haben sie gerade den 1075. Schuss abgefeuert. Da kann man sich vorstellen, also Dauereinsatz. Und das verträgt die Maschine offensichtlich nicht ganz so gut. Es lösen sich ständig Schaum und ähnliche Dinge. Und wie gesagt, es fehlen einfach Ersatzteile. Und könnte das möglicherweise also auch beim Leopard zu sein, habe ich den Gustav Kressel gefragt.
Zu einem gewissen Teil ja, weil natürlich bei jedem Gefechtsgerät, das trifft aber auch auf Ostgerät zu, der Verschleiß ja im Gefecht viel, viel höher ist als im Friedensbetrieb. Das Problem ist, bei vielen unseren Geräten kennen wir natürlich den Gefechtsverschleiß so nicht, weil die noch nie in so einem Krieg war. Bei der Panzerhaubitze erschwerend kommt natürlich auch dazu, dass sie für sowas gar nicht ausgelegt war. Innerhalb der NATO ist ja Feuerunterstützung, teilt sich ja auf Luftnahunterstützung durch die Luftwaffe, Raketenartillerie und Rohrartillerie. Und nachdem bei uns sehr viel eben über Luftunterstützung gemacht wird, steht die ukrainische Artillerie unter einem Einsatzstress, für den die Panzerhaubitze jetzt so von ihrer Grundkonzeption nicht ausgelegt war. Da tun sich andere Systeme, zum Teil einfachere Systeme wie die M109, deutlich einfacher. Die können so einen Dauerstress weiter verkraften.
Die M109, von der Gressel spricht, ist eine US-amerikanische Haubitze. Was bei der Panzerhaubitze ein Problem auftritt, könnte ja auch beim Leoparden auftreten. Ohne Ersatzteile nützt eine solche Waffe im Grunde genommen ja nichts. Uns haben die Artilleristen auch erzählt, dass sie einige dieser Panzerhaubitzen, die geliefert worden sind, mittlerweile als Ersatzteillager nutzen, damit die anderen Geräte eben funktionstüchtig sind. Und da sagt auch Kressel, ja, das könnte tatsächlich zum Problem sein und Ersatzteillieferungen und daran zu denken, entsprechende Ersatzteile mitzuliefern, das sei eben sehr, sehr wichtig.
Das ist sehr entscheidend, auch in die Schulung der Mechaniker. Also man kann das natürlich, gerade wenn man von älteren Fahrzeugen redet, die man aufbereitet, kann man das natürlich verbinden, indem man ukrainische Mechaniker schon mal an das Gerät lässt, bei der Aufarbeitung des Geräts mitarbeiten lässt, dann leben die sich schon mal ein, lernen das kennen. Und dann natürlich die Bevorratung von Ersatzteilen, gerade diese Verschleißteile am Fahrwerk beziehungsweise Getriebe, Motoren etc., die gehen natürlich dann im viel höheren Maße, die Drehstäbe der Federungen etc. im viel höheren Maße kaputt, als das jetzt im Friedensbetrieb der Fall ist, weil natürlich der Einsatz im Gefechtsfeld dann dementsprechend rau ist. Plus diese ganzen, gerade Fahrwerksteile, viele Minentreffer sind ja für den Panzer nur ein Ausfall der Beweglichkeit. Der Panzer selber bleibt dann noch intakt, aber das Fahrwerk ist natürlich kaputt, dann wird er geborgen, dann muss ich ihn ersetzen. Das sind Gefechtsschäden, die sehr oft auftreten. Das trifft im Grunde auf alle Kampffahrzeuge, die die Ukraine verwendet, zu. Also das ist, wenn man sich anschaut, wie die Wartung für die T-72 rennt und die Ersatzteilbevorratung, wie viel T-72 eigentlich schon vor der offiziellen Lieferentscheidung, dass man Kampfpanzer, das waren damals halt T-72, schon Richtung Ukraine verschwanden als Ersatzteile, unter Anführungszeichen, aus der Slowakei, aus Polen, aus Bulgarien. Das ist eine ganze Menge an Gerät da für den Materialerhalt der bestehenden Panzerflotte draufgegangen. Also das trifft alle. Der Vorteil am Leopard 2 ist, dass eben dadurch, dass er noch in Produktion ist, dass diese Verschleiß- und Ersatzteile eben noch produziert wird. Natürlich hoffe ich auch, dass es irgendjemand einplant, dass man auch bestellen muss, weil das sozusagen ein erheblicher Teil dann des Flottenerhalts auch ist, diese Dinger zu bestellen.
Ja, also Gressel sagt, dass die Gefechtssituation natürlich sehr, sehr rau sein. Und das Interessante ist eben, auch wenn diese Panzerhaubitze offensichtlich ein bisschen anfällig ist, weil es eben so ein Hightech-Gerät ist, wo irgendwelche Teile dann eben nicht mehr funktionieren, wenn sie zu heftig eingesetzt wird, sind die ukrainischen Artilleristen, die wir da getroffen haben in der Oblast Donetsk, volles Lobes eigentlich über die Maschine. Zitat sagen sie, also wenn die Maschine funktioniert, dann ist sie perfekt. Man müsse also sozusagen eigentlich nur drei Knöpfe drücken zum Laden der Munition, zum Zielen und zum Schießen. Und dann würde das also ganz wunderbar funktionieren. Wie gesagt, wenn es denn alles funktioniert. Und tatsächlich haben die westlichen Waffen in den vergangenen Monaten erheblich zu den militärischen Erfolgen der Ukraine beigetragen. Also mit den Artilleriesystemen wie der Panzerhaubitze oder den US-amerikanischen HIMARS-Raketenwerfern konnten russische Nachschublinien, Waffendepots und Kommandoposten mit präzisen Schlägen zerstört werden. Also der russische Rückzug aus Cherson im Süden im November, über den wir übrigens auch schon berichtet haben in einer vorherigen Folge unseres Podcasts, da können wir euch die Folge in die Shownotes reinpacken. Oder auch die erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive im Nordosten bei Kharkiv wären ohne diese Waffen, die der Westen geliefert hat, so wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Also die Waffen, mit denen die Ukrainer vorher sich verteidigen mussten, das waren Waffen aus sowjetischer Produktion, sehr, sehr unpräzise, sehr immobil. Und da unterscheiden sich diese westlichen Waffen schon sehr deutlich. Naja, dann standen wir eben, wie gesagt, in diesem Wäldchen bei dieser Panzerhaubitze, haben uns unterhalten mit André, mit Alexei, mit Ramon. Und dann knarzt also plötzlich das Funkgerät. Und dann war plötzlich ein Einsatz angesagt. Also das war im Vorfeld natürlich nicht klar, was da passieren würde. Wie gesagt, das Funkgerät knarzt plötzlich. André, Alexei sagten so, sie müssen jetzt arbeiten, so zynisch sich das auch anhört. Es hatte dann, wie sich später herausstellte, eine Aufklärungsdrohne, eine ukrainische, ein Ziel identifiziert, 23 Kilometer entfernt von dieser Panzerhaubitze. Und dann kam eben auch der Rest der Besatzung, kam dann angeschlichen, die waren relativ lässig. Also eine Panzerhaubitze sind insgesamt 5 Leute, die bedienen. Einmal der Kommandeur, der Mechaniker, Querstrich Fahrer, also die beiden, die wir schon kennengelernt hatten. Zusätzlich gibt es dann noch den Richtschützen und die beiden sogenannten Munitionskanoniere. Das sind also die Leute, die dafür sorgen, dass die Munition in den Lauf kommt. Die 3 zusätzlichen Leute kamen dann auch an, wie gesagt, relativ lässig, entspannt. Das war jetzt also kein Gerenne oder sowas. Die kamen da eben an, war noch Zeit für einen Handshake und einer dieser Munitionskanoniere hatte dann auch Badeschlappen an. Das wirkte alles irgendwie relativ skurril. Ja, und dann sind sie in diese Maschine eingestiegen und haben sie in Position gefahren. Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Also wenn man, wie ihr jetzt gerade eben auch, diese Kanone hört, wie sie schießt, und wenn man sieht, was das für eine unfassbare Feuerkraft ist, also dann wabert die Maschine, Qualm, es schießt ein riesiger Feuerstoß aus diesem Kanonenrohr raus, die ganze Maschine wackelt und also im Grunde genommen ist dann so ein kurzer Moment der totalen Ruhe, also das hört man auch in diesem Mikro, das Mikro hat sich irgendwie völlig aufgehängt dann, weil es so laut war und erst kurze Zeit später kommt der Sound wieder und das war schon sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Und ich muss auch sagen, natürlich ist das so ein bisschen merkwürdiges Gefühl. Es ist auf der einen Seite sehr beeindruckend, dieses Ding zu sehen. Und auf der anderen Seite sagt uns Ramon, dieser Kommandeur, dieser Junge der Artilleriebatterie, der sagt uns also, wenn sie zweimal schießen und sich dann wieder zurückziehen, dann bedeutet das, dass sie ihr Ziel getroffen haben. Und konkret heißt das also, in 23 Kilometer Entfernung von uns ist da irgendwo eine Granate eingeschlagen und hat Tod und Zerstörung gebracht. Und das ist eben, wie gesagt, er natürlich auch, dafür sind diese Waffen gemacht, um Menschen zu töten. Und das muss man sich eben immer wieder vor Augen führen, dass das nicht irgendwie ein Spiel ist. Oder deswegen habe ich mich auch so ein bisschen, oder störe ich mich immer noch daran, wenn ich das etwas infantile, Hurra, die Leos sind los. Das ging ja so ein bisschen über in den sozialen Medien rum, bei den Befürwortern von Waffenlieferungen, die dann so getan haben, als sei das irgendwie so ein Spiel. Und das ist es einfach nicht. Also Waffen töten Menschen, Waffen sind scheiße. Dass sie eingesetzt werden müssen, ist schlimm genug. Aber ich persönlich denke eben, dass die Ukraine diese Waffen brauchen. Denn sie müssen sich ja irgendwie verteidigen. Aber wie gesagt, es ist einfach kein Spaß und kein Spiel. Am Anfang haben uns die Ukrainer ja gesagt, der Leopard sei einer der besten Panzer der Welt. Dann vielleicht auch nochmal die Frage an unseren Militärexperten Gustav Gressel, ob das denn eigentlich auch stimmt.
Na, es ist jetzt nicht so dass das Ding den Krieg alleine gewinnt, aber es wird einen Unterschied machen. Also natürlich, der Kampf der verbundenen Waffen gilt ja nach wie vor. Das heißt, der Panzer ist nur so gut, wie er unterstützt wird, wie er logistisch halten wird, wie gut die Infanterie mitkommt, wie gut er Artillerieunterstützung hat, wie gut das in ein Führungsinformationsnetzwerk eingebaut ist, und man sozusagen die Panzer auch führen kann.
Zur Unterstützung des Leoparden hat Deutschland bereits andere gepanzerte Fahrzeuge zugesagt oder geliefert. Zum Beispiel den Schützenpanzer Marder, mit dem Infanterie geschützt transportiert werden kann, die wiederum ihrerseits den Leoparden sichert. Oder die gepanzerte und mobile Flugabwehrkanone Gepard, die Angriffe aus der Luft abwehren kann. Also Deutschland und andere Länder haben bereits eine ganze Menge Waffen an die Ukraine geliefert. Und gleichwohl gab es also gerade um diese Lieferung der Kampfpanzer doch eine sehr, sehr große Aufregung. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe mich aufgeregt über diese etwas infantile Freude darüber, dass derjenigen, die das befürworten, dieses unter dem Stichwort die Leos sind los, auf der anderen Seite eben auch diejenigen, die dann wiederum sagten, oh Gott, das ist jetzt eine Eskalation dieses Konfliktes. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich nachvollziehbar, dass die Aufregung um die Lieferung der Kampfpanzer jetzt so groß ist?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann es schwer verstehen. Es war absehbar, dass im Bereich Kampfpanzer irgendwann eine zumindest Teileinführung von westlichen Systemen aufgrund der logistischen und Munitionslage zu erfolgen hat. Und das Ganze ist dann verbunden worden mit einer Diskussion um Kriegsziele. Also darf die Ukraine den Krieg gewinnen oder soll sie nur nicht verlieren? Es ist verbunden worden mit der ganzen Eskalationsangst. Es ist verbunden worden mit allen möglichen Irrsinnigkeiten, die so mit der Lieferung des Kampffahrzeuges ja nichts zu tun haben. Also gehen wir die Eskalation durch. Wir liefern ja schon schwere Waffensysteme. Das eine oder das andere macht auch nicht den Unterschied. Und dann wäre es ja auch sozusagen, was Russland in die nukleare Eskalation treiben könnte, ist ja nicht das Vorhandensein von Panzern an sich, sondern die Gefechtssituationen, die daraus entstehen würden. Also nehmen wir an, die russische Front würde so kollabieren, dass Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Soldaten strömen nach Russland zurück, sind marodieren dort, werden zum innenpolitischen Problem für Putin. Und er erwägt den Einsatz einer Atomwaffe, um sich sozusagen wieder als Oberbefehlshaber zu installieren, beziehungsweise seine Macht auch zu festigen. Das wäre ein Szenario, das halte ich für möglich. Nur bis wir da hinkommen, da kommen wir nicht wegen Leopard 2 oder nicht Leopard 2 hin, da kommen wir aufgrund einer spezifischen Gefechtssituation hin, die sich aus einer ukrainischen Offensive ergeben. Die vorherzusagen, da müssen wir schon, also wenn ich so genau vorhersagen könnte, würde ich Lotto spielen, weil dann wüsste ich auch die Zahlen vom Sonntag. Und zweitens, selbst wenn es dann so wäre, dann würde man sehen, okay, jetzt nehmen die Russen ihre Sprengköpfe raus, jetzt bereiten sie sich vor, und dann würde ich mal den Telefonhörer greifen und mal in Kiew anrufen, du, aufgrund der Situation hier, denken die Russen ernsthaft über einen Atomwaffeneinsatz nach? Wollt ihr die Offensive nicht stoppen oder wollen wir jetzt sozusagen nicht X und Y tun, um das wieder zu entschärfen? Und da, ich meine, die Ukrainer wären das Land, wo diese Waffe dann runterfällt. Also Selenskyj würde den Hörer auch nicht so auf den Tisch knallen. Nur das sind jetzt alles hypothetische Spekulationen über eine Situation, die vielleicht in wenigen Monaten oder im nächsten Jahr möglicherweise geschehen könnte. Und das an eine Beschaffungs- und Lieferentscheidung zu knüpfen, das ist einfach irre. Aber sozusagen, da tauscht man dann auch Befindlichkeiten aus und weiß der Teufel was. Also zu 90% ist die ganze Diskussion irrational, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also auch Gressel, oder ich kann es jetzt auflösen, also ich fand die Aufregung auch völlig übertrieben, sehe mich da offensichtlich nicht ganz alleine. Gressel, unser Militärexperte, der sagt eben auch, naja, also die ganze Diskussion sei so ein bisschen irrational. Den Einsatz von Atomwaffen, den manche befürchten, den hält er für eher unwahrscheinlich. Und alles das, was da passieren könnte, ist einfach reine Spekulation. Wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, es ist wichtig und notwendig, dass die Ukraine die Waffen bekommt, die sie braucht, um sich zu verteidigen, um diese russische Aggression aufzuhalten. Es ist einfach Mist. Also Waffen, wie gesagt, sind einfach was Böses. Waffen sind gemacht, um Menschen zu töten. Und insofern ist es immer schlecht, wenn Waffen zum Einsatz kommen. Aber ja, auf der anderen Seite nützt es ja nichts. Wir brauchen diese, also die Ukraine braucht diese Waffen, um sich eben verteidigen zu können. Die Ukraine ist angegriffen worden und das Mindeste, was wir tun können, ist, glaube ich, der Ukraine beizustehen und sie mit dem auszustatten, was sie braucht, um sich zu verteidigen. Zumal jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung unseres Podcasts sich auch andeutet, dass die Russen eine neue Offensive starten werden. Es ist offensichtlich so, dass sie im Osten, aber auch im Norden, also in Belarus, Weißrussland, dass es dort Truppenmassierungen gibt. Und wie gesagt, alle Seiten befürchten, dass es da zu einer neuen blutigen Offensive kommen würde oder kommen kann. Insofern glaube ich, dass es wichtig ist, möglichst schnell und zügig Waffensysteme jetzt zu liefern, mit denen sich die Ukraine dagegen verteidigen kann. Und vor allem eben auch das entsprechende Ersatzteilmanagement schon im Vorfeld klarzumachen, dass die Leute also nicht dastehen, zwar tolle Waffen haben, aber die nicht mehr benutzbar sind, weil sie dann innerhalb kürzester Zeit kaputt sind. Das war's in der heutigen Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn euch unser Podcast gefällt, bitte scheut euch nicht, ihn zu empfehlen an eure Verwandten, Angehörigen, an eure Freundinnen, Freunde oder sonstige Menschen, die daran interessiert sein könnten. Und ihr könnt uns auch gerne und abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder wo ihr uns auch immer zuhört. Ich danke euch für heute und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.